Es gibt da eine Lehrbuchformel, die seit Jahrzehnten in jedem Magazin, in jedem Fitnessblog und in jedem zweiten Podcast wiederholt wird. Stress macht dich dick, weil Cortisol dich dick macht. Punkt. Ende der Geschichte. Das Problem dabei ist, diese Formel ist falsch. Genauer gesagt, sie ist so verkürzt, dass sie dich auf die falsche Fährte lockt. Und zwar genau dann, wenn du eigentlich verstehen willst, warum dein Körper ab 40 aufwärts plötzlich nicht mehr so reagiert wie früher mal. In dieser Folge bekommst du den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung. Du erfährst, warum chronischer Stress nicht zu permanent hohem Cortisol führt, sondern zu etwas viel komplizierterem. Und warum genau das wichtig für dich ist. Du verstehst auch, warum die gleiche Stressbelastung dich mit 45 anders trifft als mit 30 und was dabei mit deinen Hormonen anders wird. Außerdem bekommst du 5 konkrete Werkzeuge mit, mit denen du gegensteuern kannst, und zwar evidenzbasiert. Jedes davon funktioniert und jedes davon kannst du noch diese Woche umsetzen, versprochen. Ja, und das hier ist keine weitere "Reduzier deinen Stress, dann läuft alles" Folge. Es ist die Folge, die du brauchst, wenn du den Stress-Cortisol-Zusammenhang wirklich mal verstehen willst, und zwar so, wie er heute in der Forschung dasteht. Klingt gut? Dann bleib dran, du hörst Fitness mit Marc und dies ist Folge 567.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Die weiße Wand hinter seinem Schreibtisch musste er 5-mal nacheinander neu streichen, nachdem er einen Schluck Espresso auf Lunge nahm. Marc Maslow!
Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Ich gehe jetzt, wo die Folge erscheint, stramm auf die 47 zu. Und ich sag ganz ehrlich, Stress und auch Belastung, körperliche Belastung, wirkt bei mir jetzt mit Ende 40 anders als noch mit 30. Vielleicht kennst du das auch. Und hier ist etwas, was ich an mir selbst beobachtet habe. Dass ich als Reserveoffizier tätig bin, das habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt. Und die letzten Jahre war ich immer mindestens einmal, häufig auch häufiger, auf Übung. Und da erwartet mich dann je nach Aufgabe das volle Programm. Manchmal ist es eine Durchschlageübung, auf jeden Fall häufig Aufgaben über Nacht. Und Schlaf findet da irgendwo zwischen kaum und gar nicht statt. Und da ist mir was aufgefallen. Wenn ich nach so einer Woche nach Hause komme, dann fühle ich da plötzlich was an den Hüften, das vorher nicht da war. Und Ursache war nicht das Bier am Abend, denn das gibt's auf Übung meistens nicht. Es war der Schlafentzug. Ich habe in der neuen Looking Good Naked Gesamtausgabe auch drüber geschrieben. Wenig Schlaf bringt die Regulation von Hunger und Sättigung aus dem Gleichgewicht. Das heißt, bei Schlafentzug hast du einfach mehr Appetit, mehr Hunger. Und dieser Hunger, der richtet sich meist nicht auf Putenbrust und Brokkoli, sondern auf all das, was dir schnell sofort Energie gibt. Und was wir heute wissen ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter, unter der Wasseroberfläche, läuft eine ganze Kaskade ab, die mit deinem Stresssystem zu tun hat. Und je näher du der 40 und nachher der 50 kommst, desto stärker spürst du diese Kaskade. Und hier ist die Frage, die mich interessiert. Warum reagiert ein 45-jähriger Körper anders auf Stress als ein 30-jähriger? Die Antwort liegt in 2 Hormonen, über die wir gleich reden. Und vorher, lass uns noch mal einen Schritt in unsere 30er gehen. Gut, wenn du jetzt noch jünger bist, dann kannst du einen Schritt nach vorne gehen. Aber denk mal dran an deine 30er. Wenn du dich dran erinnerst, dann hattest du vielleicht stressige Phasen, die dich am Ende kaum aus der Bahn geworfen haben. Eine Deadline, vielleicht eine Trennung, ein Umzug. Ja, all das ist schwierig, aber das hast du so weggesteckt. Vielleicht hast du am Wochenende ausgeschlafen, noch eine Trainingseinheit durchgezogen und der Reset war da. Mit 45 funktioniert das häufig nicht mehr so gut, zumindest nicht so schnell. Die gleiche Belastung, die sitzt dir länger in den Knochen, die Erholung, die dauert länger. Und die Folgen, die siehst du häufig auch im Spiegel und auch auf der Waage etwas schneller als früher. Und ich kann dir sagen, das ist keine Einbildung, sondern das ist Physiologie. Und genau deswegen ist diese Folge für uns so wichtig, weil die Standardratschläge zum Stressmanagement und die meisten davon, die kommen noch aus den 1990er Jahren und basieren auf Studien mit 30-jährigen Probanden, dir mit 45 nur einen Teil der Antwort geben. Wir brauchen also ein Update dieser Empfehlung, also eine Version, die berücksichtigt, was sich in deinem Hormonhaushalt tatsächlich verändert hat. Irgendwann in der Lebensmittel, und da können wir mal als Mittelwert so die groben 40 Jahre als Alter nehmen, da passieren drei Dinge mit deinem Stresssystem, die jüngere Menschen so nicht erleben. Erstens, bei Frauen beginnt irgendwann die Perimenopause. Das heißt, Östrogen und Progesteron schwanken erratisch und sinken über die Jahre immer weiter ab. Und was viele nicht wissen, ist, dass Östrogen ein natürlicher Puffer für dein Stresssystem ist. Eine Studie aus dem Jahr 1999, die im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism veröffentlicht wurde. Und die Quelle für diese und andere wissenschaftliche Studien findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Die hat eindrucksvoll gezeigt, wenn Frauen in der Perimenopause 8 Wochen lang Östrogen bekommen, sinken ihre Stressantworten signifikant. Cortisol, ACTH, Adrenalin, Noradrenalin, alle diese Stressmarker gehen nach unten. Und wenn dieser Puffer in der Perimenopause wegfällt, trifft dich Stress mit voller Wucht. Ja, und Punkt Nummer 2, bei Männern passiert Ähnliches. Da sinkt der Testosteronspiegel ab. Das passiert so ab etwa Mitte 30, da verliert man 1-3% Testosteron pro Jahr. Testosteron wirkt, und das ist weniger bekannt, als eine Art Bremse auf dein Stresssystem. Auch das ist gut erforscht. Zum Beispiel gibt es eine experimentelle Studie von Rubino und Kollegen, veröffentlicht 2005, die zu dem Ergebnis kommt, wenn Männer einerseits Testosteron verabreicht bekommen und dann auf der anderen Seite mit einem Stresshormon stimuliert werden, ist ihre Cortisolantwort signifikant gedämpft. Das heißt, verlierst du Testosteron auf natürliche Weise, einfach durch Alterung, verlierst du auch diese Stressbremse. Und Cortisol kann freier wirken. Und Punkt Nummer 3, deine Erholungszeit wird länger. Und das gilt für Männer und für Frauen. Auch da gibt es eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2005, die zu dem Ergebnis kam, ältere Erwachsene zeigen eine größere Cortisolantwort auf Belastungstests als jüngere Menschen. Und dieser Effekt, der ist bei Frauen sogar stärker ausgeprägt als bei Männern. Die Konsequenz daraus ist unbequem, aber sie ist auch wichtig. Wenn du mit 45 die gleiche Stressmenge in dein Leben packst wie mit 30, ist die biologische Wirkung größer. Und sie ist nicht ein mikro kleines bisschen größer, sondern sie ist messbar größer. Und genau deswegen reicht es nicht einfach zu sagen, ja, ja, mach doch nix, dann managst du deinen Stress halt. Klar, mach sein, aber es ist auch gut, wenn du verstehst, dass sich etwas verändert. Und das ist die Grundlage, um dann gezielt damit umzugehen und auch gegenzusteuern. Und dazu kommen wir gleich auch noch. Okay, aber vorher erstmal zur eigentlichen Sache. Lass uns die alte Lehrbuchformel mal auseinandernehmen und durch das ersetzen, was die Forschung heute zeigt. Die alte Version nochmal zum Abholen, die geht so, du erlebst Stress, keine Ahnung, hartes Training, jemand verhält sich nicht so, wie du willst, jemand nimmt dir die Vorfahrt, was auch immer. Dein Körper reagiert, schüttet Cortisol aus. Ja, und wenn dieser Stress chronisch wird, dann ist dein Cortisol dauerhaft erhöht und erhöhtes Cortisol macht dich hungrig auf Süßes und Fettiges, lagert Fett direkt am Bauch ein und verhindert deinen Muskelaufbau. Alles dramatisch und die Lösung ist ganz easy. Einfach Stress reduzieren, Cortisol sinkt, Probleme weg, fertig. Klingt easy? Ist aber leider komplexer. Was die Forschung tatsächlich zeigt, ist deutlich subtiler, glücklicherweise. Und ehrlich gesagt, es ist auch deutlich interessanter. Es gibt eine wegweisende Meta-Analyse aus dem Jahr 2007 von Miller, Chen und Su, veröffentlicht im Psychological Bulletin. Die hat 107 Studien zusammengeführt und das Bild grundlegend verändert. Diese Autoren, die haben gezeigt, Cortisol steigt zu Beginn eines Stressors an. Aber je länger der Stressor anhält, desto mehr passiert was anderes. Dein System fängt an, sich anzupassen. Das Cortisol normalisiert sich wieder und kann bei sehr lang anhaltendem Stress sogar unter den Normalwert absinken. Die Forschung nennt das heute, Achtung festhalten, Fachbegriff HPA, Achsendysregulation. Kann man ganz gut auf einer Party mit angeben, aber brauchst du dir auch nicht zu merken. Also es gibt dazu einen Fachbegriff, das heißt immer, jawohl, ist wichtig in der Forschung. Und diese drei Buchstaben, die stehen für Hypothalamus, Hypophyse und Nebenniere. Und das sind die drei Stationen, die deine Stressreaktion am Ende steuern. Bei chronischem Stress läuft dieses System nicht einfach auf Vollgas, permanent, sondern es läuft irgendwann aus dem Takt raus. Was heißt das jetzt? Läuft aus dem Takt raus? Nun, dein Cortisol folgt normalerweise einem klaren Tagesrhythmus. Morgens schießt es nach dem Aufwachen hoch. Das ist der sogenannte Cortisol Awakening Response. Und den brauchst du auch, um morgens in Fahrt zu kommen, um in den Tag zu kommen und durchzustarten. Im Laufe des Tages sinkt das Cortisol dann langsam ab und abends erreicht es seinen Tiefpunkt, damit du entspannt einschlafen kannst. Bei Menschen, die chronisch unter Stress stehen, wird diese Kurve allerdings flach. Das heißt, der Morgenpeak fällt schwächer aus. Aber abends sinkt das Cortisol nicht mehr richtig ab. Die ganze Tagesrhythmik flacht sich dann ab wie ein Kuchen, der nicht aufgehen will. Und hier wird's wichtig, genau dieser flache Tagesrhythmus, also nicht das generell hohe Cortisol, ist das, was mit den Problemen zusammenhängt, die du vielleicht auch spürst. Und genau das haben Forscher 2017 in einer Studie veröffentlicht. Die haben sich insgesamt 80 Studien angeschaut und die bewertet und kommen zu dem Ergebnis, dass genau dieser flache Cortisol-Tagesverlauf assoziiert wird mit Herz-Kreislauf-Problemen, mit Übergewicht, mit Diabetes, mit Depression. All diese Probleme korrelieren mit dieser Abflachung. Ähnliches übrigens auch ist das Ergebnis einer Studie mit 3.508 Teilnehmern aus dem Jahr 2016. Die Frage ist ja, was heißt das jetzt praktisch? Es bedeutet, falls du das Gefühl gehabt hättest, abends nicht runterkommen zu können, wenn du müde bist, aber nicht zur Ruhe findest, wenn dein Schlaf trotz Müdigkeit unruhig ist, dann ist das wahrscheinlich nicht einfach nur Stress. Dann sieht dein Körper möglicherweise schon die ersten Anzeichen so einer dysregulierten Stressachse. Und genau diese Dysregulation ist das, was am Ende den Bauchumfang ab 40 in eine Richtung schiebt, die viele Menschen nicht wollen. Und damit ist auch klar, warum der alte Ratschlag, senk einfach dein Cortisol ab, dann läuft's, eben nicht funktioniert. Du willst nicht dein Cortisol insgesamt absenken, du brauchst es. Zum Beispiel, um morgens in Gang zu kommen. Du willst, dass es in seinen natürlichen Rhythmus wieder zurückkommt. Also morgens hochgeht und abends schön runter absinkt, damit du zur Ruhe kommen kannst. Und das eigentliche Problem ist die Linie, die flach bleibt und sich kaum noch bewegt. Und damit kommen wir zur zweiten Korrektur. Lass uns über Bauchfett reden. Die alte Geschichte lautet ja so. Cortisol lagert das Fett am Bauch ein. Die Frage ist nur, stimmt das? Wir können sagen, ja, im Prinzip stimmt das schon, aber der Mechanismus dahinter, der ist subtiler. Im viszeralen Fettgewebe, und das ist das tiefe Bauchfett, das sich um deine Organe liegt, da sitzt ein Enzym und das nennt sich 11-Beta-HSD1, und das brauchst du nicht zu merken, aber da sitzt ein Enzym, das Cortisol direkt im Fettgewebe reaktiviert. Das heißt, selbst wenn dein Blutcortisol normal aussieht, kann im Bauchfett lokal viel mehr Cortisolaktivität ablaufen. Und je mehr Viszeralfett du hast, desto mehr von diesem Enzym hast du und desto mehr lokales Cortisol. Und das ist ein Teufelskreis. Bei Männern hat das übrigens der schwedische Forscher Per Björntorp schon Ende der 1990er Jahre beschrieben, genau diesen Kreislauf, und konnte am Ende nachweisen, dass eine niedrige Variation des Cortisols über den Tagesverlauf, also diese flache Linie, mit einem hohen Bauchumfang einhergeht, mit einem niedrigen Testosteron einhergeht, mit höherem Insulinspiegel einhergeht, höheren Blutfetten und einem höheren Blutdruck. Also am Ende diese ganze metabolische Suppe, die dir den Körper baut und deine Gesundheit kaputt macht. Und bei Frauen läuft der gleiche Prozess ab, und zwar über den Östrogenwegfall in der Menopause. Und dadurch verschiebt sich das Fettverteilungsmuster bei Frauen von, nennt sich peripher, also von Hüften, von Oberschenkel, also dem weiblichen Fett, hin zu zentralem Fett, also in den Bauch. Eher so die männliche Fettverteilung. Und genau da sitzt ja auch dann bei Frauen das Enzym, das diesen lokalen Cortisol-Effekt verstärkt. Wir können also am Ende sagen, es hat wenig mit Moral oder mit Charakter zu tun und es ist auch wenig eine Frage der Disziplin, sondern am Ende ist es eine Frage der Hormonaktivität oder Endokrinologie. Lass uns nochmal über den dritten Effekt reden. Ganz kurz nur Muskelaufbau und Regeneration. Akutes Cortisol beim Training ist ja genau das, was du willst. Das ist normal und du brauchst es auch, weil diese Stresshormonausschüttung Teil der Anpassungsreaktion ist, die dich stärker macht. Was problematisch wird, ist chronisch erhöhtes Cortisol bei gleichzeitig gestörter Tagesrhythmik. Dann hättest du eine Konstellation, in der dein Körper gleichzeitig katabol, also Gewebe abbauend, Muskel abbauend und gleichzeitig gestresst ist. Dann würde Muskelaufbau deutlich schwerer. Und die Regeneration nach dem Training, die verlängert sich. Und genau das spüren viele ab 40, ab Mitte 40, vielleicht ab 50. Nicht, weil alles bergab geht, sondern weil das hormonelle Umfeld weniger verzeihend wird. Und hier gibt's auch eine gute Nachricht. Es gibt klare Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um dem Ganzen gegenzuwirken. Und über die reden wir jetzt. Hier sind 5 Werkzeuge gegen die, ja, hier ist der Begriff nochmal, HPA-Dysregulation. Und zwar 5 Werkzeuge, die du auch gut umsetzen kannst. Bevor wir hier in die Praxis gehen, noch ein wichtiger Hinweis. Stressmanagement ist kein Ein-Ausschalter. Also es ist nicht eine Sache, die du machst und auf einmal ist das Ganze schwupps wieder normal, sondern es ist so eine Art Drehregler. Du musst nicht morgens früh um 5:30 aufstehen, eine Stunde meditieren und dann 2 Liter Kräutertee trinken, sondern den Regler einfach nur um 1-2 Stufen in die richtige Richtung bewegen. Und genau das reicht auch für den Anfang. Die Magie, die liegt auch hier im Dranbleiben und nicht im alles perfekt umsetzen. Okay? Also, mit dem im Kopf, lassen wir mal durchstarten und hier ist das erste Werkzeug, da geht es um Atmung. Wie mächtig das Thema Atmung ist, darüber haben wir in Folge 488 schon mal gesprochen und die verlinke ich dir auch nochmal. Wir wissen heute, dass Atemübungen zu den am besten erforschten Werkzeugen gegen akuten Stress gehören. Und ja, das Konzept ist auch nicht neu, aber die meisten Menschen machen es falsch dosiert. Es gibt eine spannende, recht aktuelle Studie aus Stanford, die 2023 in Cell Reports Medicine mit 108 Teilnehmern durchgeführt, veröffentlicht wurde. Und die Forscher haben verschiedene Atemtechniken über 4 Wochen verglichen. Eine davon war das sogenannte Box Breathing. Ganz simpel, 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden wieder ausatmen und 4 Sekunden halten. Wie die 4 Seiten eines Quadrats, also einer Box. Und da kommt auch der Name her. Die Dosis in der Studie 5 Minuten am Tag, also nicht 10 Sekunden, sondern wirklich 5 Minuten. Das ist die Mindestdosis, ab der die Wissenschaft einen klaren Effekt sieht. Und der ist messbar. Ängste gehen messbar zurück. Und wir können auch sehen, dass der Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems, der für Ruhe, für Regeneration verantwortlich ist und auch für Verdauung, messbar aktiviert wird. So erholst du auf jeden Fall besser. Und ja, wie führst du das Ganze durch? Du setzt dich am besten hin oder kannst dich auch hinlegen, atmest 4 Sekunden ein durch die Nase, tief in den Bauch, hältst die Luft für 4 Sekunden, atmest 4 Sekunden aus und hältst ausgeatmet 4 Sekunden. Und das Ganze wiederholst du 5 Minuten lang. Das sind etwa 18 bis 19 Atemzyklen. Wann machst du das? Nun, am besten dann, wenn es dir reinpasst. Mein Vorschlag ist, einmal direkt nach dem Aufstehen, einmal abends vorm Schlafen gehen. Und wenn dir das zu viel ist, dann mach's einfach nur einmal abends. Das reicht für den Anfang. Und hey, es sind auch nur 5 Minuten. Eine ergänzende Beobachtung übrigens aus derselben Studie. Eine Variante namens Cyclic Sighing, also bewusst verlängertes Ausatmen, doppelt so lang wie das Einatmen, war im direkten Vergleich sogar noch wirksamer. Wenn du also feststellst, dass Box Breathing dir vielleicht nicht so liegt oder du nochmal einen drauflegen möchtest, dann probier diese Variante. 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen. Auch hier 5 Minuten am Stück. Und damit komme ich zum zweiten Tool. ich nenne es die Sphären der Kontrolle. Das ist weniger eine körperliche Technik als ein Mentalwerkzeug. Und es ist eins, das dir in stressigen Momenten Sekunden schenkt, in denen du nicht irgendwie reagierst, sondern bewusst auswählst. Und genau diese Sekunden sind oft der Unterschied zwischen, boah, ich gehe an die Decke und ich bleib hier bei mir. Vielleicht siehst du vor deinem inneren Auge auch drei Kreise jetzt. Es gibt einen inneren, einen mittleren und einen äußeren Kreis. Innen ist das, was du komplett selbst kontrollierst. Deine Gedanken, deine Handlung, das, was du sagst, was du tust, ob du heute trainierst, was du isst. In der Mitte ist das, was du beeinflussen kannst, aber eben nicht das, was du vollständig kontrollierst. Zum Beispiel deine Beziehung, dein Arbeitsumfeld, wie andere auf dich reagieren. Und außen ist das, was du nicht kontrollieren kannst. Das Wetter, die Politik, was andere denken oder was andere entscheiden. Und wenn du dich das nächste Mal über was aufregst, dann darfst du dir eine wichtige Frage stellen. In welchem Kreis liegt genau das? Liegt es ganz außen, also außerhalb deiner Kontrolle? Dann lass es einfach los. Nicht, weil es unwichtig ist, sondern weil du dich selbst beschädigst, wenn du Energie auf die Dinge richtest, die du nicht beeinflussen kannst. Klingt esoterisch, weiß ich, ist es aber nicht. Es ist einfach realistisch. Die Stoiker, und das ist wirklich spannend, wenn man Seneca und Konsorten liest, die wussten das schon vor 2000 Jahren. Und heute gibt es die Wissenschaft und die moderne Psychologie, die eben das Ganze auch bestätigt. Wir können also sagen, diese drei Kreise, die sind ein schönes Werkzeug, das du in 5 Sekunden anwenden kannst, und zwar überall und jederzeit. Und das bringt mich zum dritten Werkzeug. Das nenne ich mal das 30-Sekunden-Stressessen-Tagebuch. Vielleicht kennst du das und, Klammer auf hier, nicht jeder von uns ist Stressesser, aber einige kennen es vielleicht schon. Und wenn es dir auch so geht, dann kommt dir das vielleicht bekannt vor. Es war ein zäher Tag, du sitzt abends auf der Couch und plötzlich, schwupps, ist die halbe Tüte Chips weg, ohne dass du wirklich hungrig warst. Und das ist häufig Stressessen. Und es hat nichts mit Charakterschwäche zu tun. Auch das ist eine biologisch verankerte Reaktion, um irgendwie mit Stress umzugehen und Stress auch abzusenken. Das Werkzeug ist ziemlich simpel. Für die nächsten 2 Wochen kannst du einfach jedes Mal notieren, also wenn du solche Situationen kennst aus deinem Leben natürlich nur, jedes Mal notieren, wenn du gegessen hast, ohne körperlichen Hunger zu haben. Und dann schreibst du 3 Dinge auf. Erstens, was ist kurz vorher passiert? Gab es einen Anruf? War es ein Gedanke? War es ein Termin? Punkt Nummer 2, wie hast du dich dabei gefühlt? Vielleicht müde, vielleicht gereizt, vielleicht gelangweilt oder einsam? Und Punkt Nummer 3, was hast du gegessen? 3 simple Zeilen, 30 Sekunden Zeitaufwand, mehr brauchst du nicht. Das kannst du in deiner Notizen-App machen, auf dem Zettel, auf dem Küchentisch, egal wo. Wichtig ist nur, bevor du es vergisst, aufschreiben. Und 2 Wochen später liest du dir das Ganze einmal durch. Und ich garantiere dir, du wirst Muster sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Möglicherweise fällt dir auf, dass es immer jeden Sonntagabend ist. Oder immer nach dem Feierabend. Oder nach dem Telefonat mit der Familie. Vielleicht ist es auch einfach immer dann, wenn du müde bist. Und nicht hungrig, sondern einfach nur müde. Sobald du deine Trigger kennst, kannst du gezielt was anderes einplanen. Also andere Wege finden, um mit diesen Situationen umzugehen. Das ist auch etwas, auf das ich in Looking Good Naked in der Gesamtausgabe im Kapitel zum emotionalen Essen tiefer eingehe. Wenn du das Buch oder das Hörbuch hast, dann hör mal rein oder lies rein. Und für den Anfang reicht dieses Tool hier aus dieser Folge, diese 3 Zeilen täglich völlig aus. Das bringt mich zum Tool Nummer 4. Auch ganz simpel, der Spaziergang nach dem Essen. Das ist vielleicht sogar mein persönlicher Favorit, weil du hier gleich mit einer Sache mehrere Hebel auf einmal umstellst. Die Idee ist ganz simpel. Nach dem Essen, idealerweise bietet sich häufig die Mittagspause an, gehst du einmal raus. Gehst ans Tageslicht, an die frische Luft, 10 bis 20 Minuten, mehr brauchst du nicht. Was dabei passiert, ist beachtlich. Punkt Nummer 1, dein Blutzucker. Auch das ist wissenschaftlich gut belegt. Bereits 15 Minuten gehen nach den Mahlzeiten verbessern deine 24-Stunden-Blutzuckerkontrolle deutlich. Und es gibt auch andere Studien, die schon messbare Effekte finden bei nur 2 bis 4 Minuten Spaziergängen. Easy umsetzbar, das geht eigentlich immer. Und was hast du davon? Nun, ein stabilerer Blutzucker bedeutet weniger Heißhunger am Nachmittag und am Abend. Punkt Nummer 2, dein Cortisol, dein Stresshormon. Auch das ist wissenschaftlich gut belegt. Wenn du rausgehst, idealerweise gibt es da auch ein bisschen Natur, also vielleicht in einen Park oder da, wo Bäume und ein bisschen Grün zu sehen ist, senkt dein Cortisol messbar. Hier am stärksten bei 20 bis 30 Minuten Aufenthalt. Und das ist dein Drehregler. Wenn du 20 Minuten hast, dann nimm sie mit. Und wenn du nur 10 Minuten hast, dann nimmst du die 10 Minuten. Und je näher du an die 20 Minuten rankommst, desto klarer ist der Effekt. Punkt Nummer 3, dein Schlaf. Tageslicht, besonders das helle Tageslicht draußen, ist der wichtigste Taktgeber für deinen zirkadianen Rhythmus, also deine innere Uhr. Und wer mittags rausgeht, schläft abends leichter ein. Das ist kein Wundermittel, aber es ist ein Effekt, der auch messbar und gut belegt ist. Und Punkt Nummer 4 ist einfach Bewegung und Regeneration. Ein Spaziergang ist von der Intensität so niedrig, dass er dein Stresssystem nicht zusätzlich belastet, aber es ist ein Impuls, der dich aktiv sein lässt und der dir Bewegung bringt. Und genau das ist es, was dein Körper braucht und was er immer mehr braucht, je älter du wirst. Bewegung, die dich regeneriert, statt Bewegung, die nochmal einen on top packt und dich noch intensiver belastet, wenn du ohnehin schon viel Sport machst. Und das Schöne daran ist, das kostet nichts, das lässt sich eigentlich in so gut wie jeden Tagesablauf mit einbauen, weil hey, irgendwann setzt du dich hin, hoffentlich nimmst du dir ein bisschen Zeit zum Mittagessen und danach kannst du einfach nochmal ein bisschen Zeit dranhängen, zum Beispiel mit einem Kollegen spazieren gehen oder einen Telefonanruf dann legen oder einfach nur die Zeit für dich genießen. Und da brauchst du auch nichts vorbereiten, einfach nur Schuhe anziehen, rausgehen, fertig. Und falls du dir hier nicht traust, dann hier nochmal ein Vorschlag für die Umsetzung. Du kannst dir in deinem Kalender einfach für die nächsten 2 Wochen einen 15-Minuten-Slot direkt nach dem Mittagessen rausblocken und diesen Termin, das ist meine Empfehlung, behandelst du einfach wie ein Meeting mit dir selbst, das nicht verschoben werden kann. Und damit kommen wir zum letzten Tool, zum 5. Tool, Krafttraining als Stresspuffer. Ja, das ist das Werkzeug, das vielleicht hier auch naheliegender ist in diesem Podcast, aber tatsächlich häufig übersehen wird, obwohl es vielleicht sogar das Wirksamste in der Liste ist, Krafttraining. Und ich weiß, jetzt denkst du vielleicht, Marc, ja, das ist ja ein Fitness-Podcast, das kommt ja sowieso, das Krafttraining. Ist ja Mittel gegen alles hier. Und wenn du mich das fragst, ja, dann sage ich dir, ja, stimmt, es hilft tatsächlich gegen sehr viel. Aber ich rede hier nicht von Krafttraining, weil du dadurch Muskeln aufbaust, sondern ich rede davon, dass Krafttraining eins der am besten dokumentierten Anti-Stress-Werkzeuge überhaupt ist. Für die, die es nicht glauben, es gibt eine aktuelle Studie, eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2018, die insgesamt 33 randomisiert kontrollierte Studien mit insgesamt fast 1900 Teilnehmern ausgewertet hat. Ergebnis ist, Krafttraining reduziert depressive Symptome mit einer mittleren bis großen Effektstärke. Bei Menschen mit milden bis moderaten Depressionssymptomen lag die Effektstärke bei 0,9. Was heißt das nun? Das ist ein Niveau, das du dir bei einer guten Therapie wünschen würdest. Es gibt auch eine andere Meta-Analyse, gleiche Forschergruppe, 2017 veröffentlicht, die in die gleiche Kerbe schlägt. 87% aller Effekte fielen hier zugunsten von Krafttraining aus, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter, unabhängig vom Gesundheitsstatus. Und speziell bei Älteren gibt es auch eine Studie 2024, auch eine Meta-Analyse. Und da waren die Effekte sogar größer als in der allgemeinen Bevölkerung. Effektstärke für Depressionen minus 0,94, also eine richtig effektive Therapie im Prinzip. Und für Angst sogar noch effektiver, minus 1,33. Wir können also festhalten, Krafttraining hilft gegen mentalen Stress. Ja, und alle von uns, die Krafttraining regelmäßig praktizieren, vermute ich mal, können das auch bestätigen. Warum ist das eigentlich so? Was passiert dabei im Körper? Nun, es sind mehrere Dinge. Erstens reguliert Krafttraining dein autonomes Nervensystem, also deine Herzratenvariabilität, HRV. Die Varianz deines Herzschlags von einem Schlag zum nächsten verbessert sich mit der Zeit. Eine höhere HRV bedeutet bessere parasympathische Erholungsfähigkeit. Das heißt, dein Ausschalter, dein Regenerationsschalter funktioniert wieder besser. Zweitens schiebt es dein hormonelles Profil in Richtung Anabol, also Muskeln aufbauen statt Muskeln abbauen. Und damit tust du etwas gegen diese altersbedingte Hormonverschiebung, über die wir eben gesprochen haben. Im Prinzip drehst du dein hormonelles Alter einfach ein bisschen Richtung jünger wieder. Und drittens stimuliert Krafttraining das Hormon BDNF. Das ist ein Wachstumsfaktor im Gehirn, der eng mit Stimmung und Stressresilienz zusammenhängt. Nicht zuletzt tust du was für deine psychologische Selbstwirksamkeit. Du tust etwas für dich, du fühlst dich kompetenter, weil du auch kompetenter bist. Du wirst stärker. Und dieses Gefühl, dass das, was du tust, dich nach vorne bringt, diese Kompetenz, etwas im Griff zu haben, das alleine, wissen wir, ist ein Stresspuffer. Wo liegt hier das Optimum? Nun, wahrscheinlich kannst du dir schon denken, wenn du jeden Tag 3 Stunden Krafttraining machst, dann wirst du irgendwo aus der Kurve rausfliegen. Mehr ist also nicht automatisch besser. Wir können roundabout sagen, 2 bis 4 Einheiten pro Woche, jede dieser Einheiten 30 bis 60 Minuten lang, moderate bis hohe Intensität, das ist so der Sweet Spot. Und das ist der Bereich, in dem die Effekte maximal sind, wenn wir uns die Forschung angucken. Alles, was drüber hinausgeht, also mehr als 5 Einheiten pro Woche, längere Sessions, übermäßig hohe Intensität, die führt bei den meisten Menschen dazu, dass es ins Gegenteil umkippt. Dann wird das Krafttraining selbst zum Stressor, anstelle eben einen Puffer gegen Stress darzustellen. Und gerade für die, die im Alltag schon sehr viel Stress haben, ist hier häufig weniger mehr. Vorschlag an der Stelle, falls du bisher noch nicht regelmäßig an die Eisen gehst und noch nicht regelmäßig Krafttraining machst, dann ist meine Empfehlung, hey, probier's doch mal aus. Fang mit 2 Einheiten pro Woche an, zum Beispiel 30 Minuten, 2-mal, ist nur 1 Stunde Aufwand. Kann mir keiner sagen, dass er die nicht hat. Und die baust du dir zusammen aus Grundübungen, 6 bis 12 Wiederholungen pro Satz, ganz easy. Habe ich auch in meinem Buch Dranbleiben beschrieben. Da findest du ein Trainingskonzept, das du wirklich auch bei Zeitmangel umsetzen kannst und das dir diese guten Effekte bringt. Und wenn du schon trainierst, dann kannst du darauf achten, dass du in stressigen Lebensphasen das Trainingsvolumen eher reduzierst als noch weiter erhöhst. Dein Körper hat nun mal ein begrenztes Konto für Anpassung und in stressigen Wochen ist auf diesem Konto weniger drauf als sonst. Das heißt, wenn du hier ein bisschen runterfährst, ist es kein Rückschritt für dich, sondern es ist eine intelligente Anpassung. Du kannst stattdessen vielleicht eher Dinge mit niedrigerer Intensität machen, wie zum Beispiel Techniktraining oder Spazierengehen oder auch einfach Dinge, die du genießt, Bewegungsformen, die du genießt. Und das bringt mich zum Ende dieser Folge. Lass uns zum Abschluss nochmal das Wichtigste durchgehen. Wir können also festhalten, die alte Lehrbuchformel, Stress gleich hohes Cortisol gleich macht dick, die stimmt so nicht. Was tatsächlich passiert, ist subtiler. Chronischer Stress führt nicht zu permanent hohem Cortisol, sondern es führt dazu, dass dein Stresssystem aus dem Gleichgewicht rauskommt. Der Tagesrhythmus flacht ab, morgens kommst du nicht in Gang, abends kommst du nicht zur Ruhe. Und genau diese Abflachung, nicht das hohe Cortisol an sich, ist das, was mit Bauchfett, Insulinresistenz und schlechter Regeneration zusammenhängt. Und wir können auch festhalten, ab 40 aufwärts verschärft sich bei den meisten Menschen dieses Problem, weil eben die hormonellen Schutzfaktoren wegfallen. Östrogen bei Frauen geht runter, Testosteron bei Männern, statistisch gesehen zumindest, geht runter. Und beide wirken normalerweise als Puffer auf dein Stresssystem. Und wenn sie schwächer werden, dann trifft der Stress dich härter. Und gegen all das kannst du etwas tun. Wir haben 5 Möglichkeiten durchgesprochen, die du easy umsetzen kannst. Musst nicht alle umsetzen, vielleicht pickst du dir eine raus. Wir haben gesprochen über Box Breathing. Da reichen 5 Minuten am Tag. Wir haben über dieses mentale Modell der Sphären der Kontrolle, als mentalen Filter gesprochen, die drei Kreise und was du wirklich beeinflussen kannst. Wir haben über das 30 Sekunden Stressessen-Tagebuch gesprochen, das du zwei Wochen lang führen kannst. Den Spaziergang, Punkt Nummer 4, Spaziergang nach dem Mittagessen. Zeitaufwand zwischen 5 Minuten und 30 Minuten, je nachdem wie viel du hast. Und Punkt Nummer 5, das Krafttraining. 2 bis 4 Einheiten die Woche. Nichts davon ist die Wunderdroge schlechthin. Und nichts davon ist die magische Abkürzung. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass alle dieser 5 Werkzeuge in der Forschung gut belegt sind. Wir wissen, das funktioniert. Und alle 5 davon könntest du diese Woche noch umsetzen, zumindest 1 davon. Und wenn du nur eine Sache aus dieser Folge für dich mitnimmst, dann schlage ich dir vor, es ist diese. Dein Stresssystem verändert sich, je älter du wirst. Die meisten Menschen merken das so ab 40 aufwärts. Ich gehöre auch dazu. Und das ist völlig normal. Es ist keine moralische Frage, ob du stark genug bist, das Ganze auszuhalten, sondern es ist einfach Biologie. Und es geht auch darum, was dein Körper gerade braucht. Und das ist wahrscheinlich nicht mehr, sondern es ist vielleicht einfach anders. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Erholung. Vielleicht brauchst du klügere Belastung und eine bessere Regenerationsstrategie. Denn wenn du noch tiefer einsteigen willst, dann hör dir zum Thema Atmen gern die Folge 488 an. Die ist verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge in der Folgenbeschreibung. Genauso für alle, die die Wissenschaft nochmal nachlesen wollen. Die Quellen findest du dort aufgelistet. Und tiefer einsteigen kannst du auch in meinen beiden Büchern, Looking Good Naked, die Gesamtausgabe, und dranbleiben. Und damit wünsche ich dir eine möglichst stressfreie Woche. Und wir hören uns dann hoffentlich ganz bald wieder in einer neuen Folge. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.